Herzlich willkommen bei We Talk Security, dem Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge We Talk Security und ich habe wieder einen ganz tollen Gast hier. Es ist wieder Dr. Jens Eckert. Er ist Fachanwalt für Informationstechnologierecht sowie Datenschutzauditor, Compliance Officer und IT Compliance Manager bei der Kanzlei PITC Legal. Das steht für Privacy, IT and Compliance hier in Düsseldorf. Hallo Jens mal.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Und schön, dass du wieder hier bei uns bist.
Mit großer Begeisterung.
Unser Thema ist heute NIS2 und Managementhaftung, aber es geht nicht nur um Managementhaftung, keine Sorge. Wir reden auch ein bisschen allgemein über das NIS2-Thema. Es war jetzt hier im Podcast schon länger nicht mehr das Thema, sondern wir wollen auch mal gucken, was hat sich getan oder was hat sich besser gesagt auch hier in Deutschland nicht getan und wollen da nochmal über die Geschäftsführerhaftung sprechen, wie sich das entwickelt hat, welche Vorgaben es gibt, was man machen sollte. Und da wollen wir einfach mal drüber sprechen. Und lass mich mal ganz einfach die Frage stellen. Ich glaube, NIS2 haben die Hörer hier auch in diesem Podcast schon mehrfach gehört. Wir müssen da nicht viel ins Detail gehen, aber durch den Regierungswechsel hat sich ja dann doch das Gesetz ist leider nicht mehr umgesetzt worden, sondern jetzt kommt eine neue Regierung. Jetzt einige behaupten, stand alles wieder auf Null und wir legen wieder von vorne los mit dem Gesetzgebungsverfahren. Was glaubst du, wie ist hier der aktuelle Stand?
Also als designierter Bundesinnenminister kann ich dir aus erster Hand sagen, nein, also das wäre die Position, aus der man es vielleicht sagen könnte. Tatsächlich, die Gerüchte sind ja beschleunigtes Gesetzgebungsverfahren, sodass wir im Herbst 2025 noch damit durch sind. Dafür spräche ja eigentlich, dass das Gesetz, als es zum Koalitionsbruch und dann gesetzgeberisch die Diskontinuität des Bundestags sicher gab, eigentlich fertig waren. Ja, klar, wie bei jedem Gesetz, die einschreien, das ist unionsrechtswidrig, das kann man so nicht machen, hat man bei jedem Gesetz. Aber man war eigentlich durch die Fachanhörung durch, hatte eigentlich was fertig ist, eigentlich etwas, was durch Bundestag und Rat hätte beschlossen werden können. Deswegen spricht vieles dafür, dass man trotz der Gesetzgebungsprozesse, die man jetzt im neuen Bundestag zu berücksichtigen hat, durchführt, aber die Abstimmungsrunden einfach kleiner hält. Es gibt die anderen Stimmen, die sagen, ja, dieses unionsrechtswidrig, also gibt es ja etliche Regelungen und das nicht, deswegen man muss jetzt alles nochmal neu machen. Ich weiß es auch nicht. Mein Tipp wäre Oktober, also Herbst 25. Also Tipps habe ich schon mal abgegeben.
Ich hatte ja gesagt, es geht auch ein bisschen um Geschäftsführerhaftung, wie sich das entwickelt hat. Und wir haben ja in der letzten Folge über Insolvenzrecht und die Haftung von Geschäftsführern gesprochen. Was kommt durch die NIS2-Richtlinie dazu? Beziehungsweise das Umsetzungsgesetz, das heißt ja in Deutschland nicht NIS2. Genau. Das ist ja ein Recht, NIS2-Umzug. GG, also genau. Ist etwas komplizierter formuliert. Was kommt da auf Geschäftsführer zu?
Ja, die Umsetzung soll im BSI-Gesetz stattfinden, also im Gesetz über das Bundesamt der Informationssicherheit oder Informationstechnik. Ja, ganz spannend ist, im Referentenentwurf war ja zunächst vorgesehen, dass Geschäftsführer oder dass die Entlastung eines Geschäftsführers dann unwirksam ist, wenn er sich nicht um die Umsetzung der Vorgaben der NIS2 gekümmert hat. Das wäre tatsächlich ein Novum, Haftungsdurchbrechung gewesen, ist ja im Regierungsentwurf nicht mehr mit drin gewesen. Ich glaube, dass unter der jetzigen politischen Lage das auch eher nicht wieder reinkommt. Insofern, da haben wir keine Verschärfung. Rein haftungstechnisch bleibt es bei dem, was wir haben, ja. Die Geschäftsführung haftet für fehlende Sorgfalt bereits jetzt nach § 93 Aktiengesetz, § 43 GmbH-Gesetz, also das klassische Legalitätspflicht, Einhaltung von Rechtspflichten. Dafür haftet die Unternehmensleitung, ist in der gesellschaftlichen Rechtsprechung die Neubürgerentscheidung des Landgericht München, glaube ich, 2013, also ist schon ein bisschen länger da. Was aber tatsächlich neu sein wird, ist, dass der Geschäftsführer, da hängt es auch wieder vom Wortlaut ab, die Maßnahmen zur Umsetzung billigen muss. So der Referentenentwurf, jetzt der Regierungswurf umsetzen muss und die Umsetzung überwachen muss. Das ist kurios, überwacht man sich selbst, also ob da das Wording zu Ende gedacht ist. Aber er rückt näher ran. Er kann jetzt bildlich nicht mehr gesprochen sagen, ich suche mal einen kompetenten Mann, der es im Unternehmen macht und dann vertraue ich dem, sondern Er muss bei der Umsetzung dabei sein. Auch noch spannend, aber vielleicht auch noch nicht so spektakulär. Was ich für einen Hidden Champion in der Haftung halte, ist die Pflicht der Geschäftsführung, sich zum Thema zu schulen. Ja, nicht geschult und Mist gebaut, haben wir schon Haftungstatbestand, weil nicht geschult. Jetzt mal ganz platt. Das erscheint noch simpel. Aber was wir natürlich so eher schleifend haben, ist die Situation, wenn jemand geschult ist, dann ist seine Kompetenz höher, sein Wissen höher, ist die Kompetenz und das Wissen höher, ist der Haftungsmaßstab höher. Also das, was geschaffen werden muss. Das heißt, das Thema rückt dadurch tatsächlich näher an die Geschäftsführung heran. Und da sehe ich tatsächlich eine unterschwellige, aber vielleicht noch viel bitterere Haftungsverschärfung, weil sie unterschwellig ist und weil sie natürlich den Pflichtenkanon, den eine Geschäftsführung ja, die müssen ja auch andere Rechtskonformitäten einhalten, ein wenig verschieben wird. Also das wird ein spannender Punkt sein und ein spannender Punkt sein, den vielleicht der ein oder andere fatalerweise auch übersieht.
Jetzt mal eine Frage, mal komplett anders gestellt. Ist das nicht eigentlich auch logisch, dass so ein Schritt kommen musste, weil Geschäftsprozesse sind mittlerweile digital, die ganze Buchhaltung läuft digital. Also man hat ja nicht mehr den klassischen Ordner, den ich dann raushole und dann kram ich dreimal. Also weil ja viele sagen, oh, was kommt da auf mich zu? Aber eigentlich ist es ja nur ein logischer Schluss der Digitalisierung der letzten 10, 15 Jahre oder sogar länger. Oder sehe ich das falsch? Jetzt mal ganz von mir so direkt gefragt.
Digitalisierung in Deutschland ist ja immer eine lustige Überlegung, aber nein, Scherz beiseite. Ist eine logische Konsequenz. Ja? Also der Umstand, dass wir die Prozesse von der E-Rechnung, die uns ja seit Anfang des Jahres trifft, alles drum und dran, stark digitalisieren, bedeutet das zwangsweise, dass eine Unternehmensleitung in dem Bereich eben auch größere Kenntnis haben muss. Und nicht nur im Bereich der Digitalisierung, wie pushe ich es voran, wie werde ich effizienter, sondern wie sichere ich die Prozesse auch ab. Was trotzdem eben die Besonderheit ist, ja, solche Pflichten, klar, muss man ins Bewusstsein rücken, hat man ohnehin. Aber schau dir mal einen Geschäftsführer an mit seinem kompletten Pflichtenkanon, was der alles können muss. Wer will das heute noch ernsthaft machen? Ja, hören wir ja häufig in der Beratung, das auch noch. Glaubt ihr, wir haben sonst nichts zu tun? Ja, haben wir immer wieder bei neuen Rechtsgebieten. Und jetzt hast du aber so ein Rechtsgebiet, wo auch die Legalitätspflicht besteht. Und jetzt heißt es plötzlich, ja, aber du musst über eine vernünftige eigene Kompetenz durch Schulungen verfügen. Ja, das ist schon ein Stück weit ein Novum. Kann man aber vielleicht auch, in der Schule war es so, wenn man nicht so aufmerksam war, musste man nachsitzen. Ja? Hat man schon Sonderstunden bekommen? Oder jeder, der mal Vereinssportler war, wenn es mit der Kondition nicht so war, ist man halt nochmal zusätzlich angetreten, hat extra Runden gedreht. Also unter dem Bild kann man das vielleicht dann schon fassen und sehen, ja.
Aber mal so ganz konkret gefragt, in welchen Fällen kann eine persönliche Haftung des Geschäftsführers in so einem Fall eintreten?
Um nochmal ganz kurz die Reminiszenz zu unserem letzten Podcast zu machen, wenn er den Insolvenzreifezeitpunkt und die Antragspflicht verpasst, da haben wir eine ganz originäre Haftung, die ist auch ziemlich simpel, schwarz-weiß. Habe ich bis vor kurzem auch übersehen, bis eben Insolvenzrechtler mich auch darauf aufmerksam gemacht haben, dass auch bei Cyberdefiziten oder bei Folge von Sicherheitsvorfällen, Cyberangriff meist, dass der Zeitpunkt ist, den man verpasst. Wollen wir heute nicht machen, haben wir ja schon einen Podcast gemacht. Ansonsten ist es halt tatsächlich so, dass der Gesetzgeber, der Geschäftsführer verpflichtet ist, die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. Und dann haben wir im BSI-Umsetzungsgesetz, also BSI-Gesetz, wenn es so kommt, wie wir es im Regierungsentwurf hatten, in § 30. Und da steht dann halt drin, dass man technisch-organisatorische Maßnahmen entsprechend dem Stand der Technik unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes dann umzusetzen hat. Ja. So, Stand der Technik, hast ja schon einen Podcast mal mit Stefan Sander gemacht, auf den ich hier gerne nochmal verweise, toller Kollege auch und hat es auch toll erklärt, aber da weißt du, wie hoch die Messlatte ist. So, jetzt kommt Verhältnismäßigkeit, was kann ich mir von der Messlatte eigentlich überhaupt leisten und was sind die Schutzziele? Und dann kommt der § 30 Absatz 2 bis mit 10 Pflichten, die ich abzuarbeiten habe. Ja, die 10 Pflichten, die Leute zucken immer so nach dem, 10 Pflichten. Du musst das positiv sehen. Ja? Ich kriege immerhin mal mit 10 Punkten an die Hand, was ich machen muss. Das jetzt konkretisiert es schon. Was bedeutet das dann? Es wird dann durch Normen, wieder auch technische Normen, ISO, BSI, was auch immer, weiter ausgefüllt und daraus ergibt sich dann der Pflichtenkatalog. So, wenn du mich jetzt anfragst, kann der Geschäftsführer das allein? Möglicherweise, aber in der Regel nicht. Ja, deswegen. Aber Konkretisierung werden wir noch ein bisschen brauchen, bis man da wirklich schwarz-weiß sagen kann.
Aber du hast es vorhin noch mal gerade auf unsere letzte Folge über Insolvenzrecht gesprochen. Gibt es da bei der Haftung Unterschiede, wie die Haftung ist gemäß dem Insolvenzrecht im Vergleich zu dem zu NIS II? Wie kann man sich sowas vorstellen? Also was sticht was? Also klar, wenn ich insolvent bin, wie verhält sich das zueinander?
Ich hatte ein längeres Gespräch mit Kollegen Oliver Bauer von Eisenbeiß Rechtsanwälte gehabt, weil ich dem mal so erklären wollte, Haftung aus IT-Security-Gesichtspunkt. Und er hat nur geguckt und meint, ach nee, die Insolvenztatbestände. Und wenn man da geschröpft haben, hat er nicht formuliert so, aber wenn man da den Geschäftsführer geschröpft haben, dann ist eh nichts mehr da. Die anderen Tatbestände, ihr mit eurer IT-Sicherheit. Ja, also das, da ist mir klar geworden, dass das sticht wahrscheinlich, wenn der Zeitpunkt verpasst. Jetzt unterstellen wir mal, dass der Geschäftsführer da gut beraten durch die Kollegen den Punkt nicht verpasst. Dann bleibt die Haftung für unzureichende IT-Sicherheit über. Das heißt, eigentlich schauen wir, welchen gesetzlichen Verstoß hat er begangen im Rahmen des Paragraphen 43 GmbH-Gesetz oder Paragraph 93 Aktiengesetz. Und da wird es dann haftungstechnisch, wenn man was halbwegs Vernünftiges gemacht hat, schon schwerer. Komplett Defizit ist immer Compliance, ich habe die Pflicht negiert. So nach dem Motto, ich habe es gleich weggedrückt, ich habe es gar nicht akzeptiert, dann habe ich einen Compliance-Verstoß, habe ich es nicht zur Chefsache gemacht. Fehler, Merk, Zonk gezogen. Hat er das gemacht, kommen natürlich ganz viele Faktoren mit hinein. Einerseits die Haftungsnorm, also Paragraph 30 BSI-Gesetz oder Artikel 32 der DSGVO, die Pflichten, was musste ich machen, wie hoch ist die Anforderung, was ist da noch verhältnismäßig. Aber beim Unternehmen dann an sich natürlich auch die Gesamtbudgetsituation, möchte ich jetzt mal sagen, im Unternehmen. Ja? Wenn ich Maßnahmen, Maschinen, die modernisiert werden müssen, Geld reinstecken muss, dann habe ich halt nur eine begrenzte Menge an Geld. Das ist jetzt ein ganz, ganz plattes Beispiel. Ja? Dann habe ich weniger Geld für IT-Sicherheit. Und das ist natürlich auch mit Blick auf die Geschäftsführerhaftung, was war eine geschäftsführerisch vernünftige Entscheidung? Ich baue die IT-Sicherheit komplett hoch, kann aber in 6 Monaten nicht mehr produzieren, dann haftet er für was anderes. Also das ist das, was der Geschäftsführer tun muss. Und da wird er in Grenzbereichen wahrscheinlich auch einfache externe Berater brauchen.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie man einen Geschäftsführer sicherstellen kann, dass er die Maßnahmen überhaupt korrekt umsetzt. Weil das ist ja doch, er hat ja nicht nur die Pflicht, die IT-Sicherheit im Blick zu haben. Also es gibt ja gerade für einen Geschäftsführer noch ein paar Felder mehr, die er beackern muss und die auch im Blick haben muss.
Klassisches Feld, der Unternehmensberater, jetzt kann dazu jeder stehen, wie er möchte. Den Punkt möchte ich nicht vertiefen, aber ich glaube schon, dass auch mit Blick auf das, was angeboten ist, Geschäftsführer gut beraten sind, sich dort externe Berater hinzuzuziehen, werden sie wahrscheinlich eh brauchen. Man muss ja ein bisschen weiter noch denken. Ich muss die Norm verstehen, ich muss die Norm ausfüllen, ich muss dann wissen, was es kostet. Und, jetzt kommt ein anderer Punkt dabei, ich will ja eine Betriebshaftpflichtversicherung haben. Da soll ein Cyberbestandteil mit dran sein. Dann kommt schon ein Fragekatalog der Versicherung, habe ich den Cyberbestandteil, habe ich das und das gemacht? Wir haben zwischenzeitlich die Konstellation, wo es keine Directors and Officers, also keine Haftpflichtversicherung für die Geschäftsführer mehr gibt, wenn nicht ausreichend für Cybersicherheit gesorgt ist. Ich bin jetzt kein Versicherungsexperte, ja, aber das heißt, auch da ist man natürlich wieder an dem Punkt, wo man sagt, ich mache die Kreuzchen mal selbst und hoffe, dass es dann klappt auch. Auch nicht geben. Das heißt, da werden wir auch sehen und sehen das auch schon, dass da auch schon Berater hinzugezogen werden, die einfach mal schauen, erfülle ich die Kriterien der Versicherung. Wenn ich das frühzeitig tue, gesamtheitlich, kann ich, glaube ich, ein ausgewogenes, beruhigendes System aufbauen. Und was man auch gucken muss, ist halt immer, habe ich Anbieter, die mir möglichst viele Komponenten, die gut sind, aus einer Hand liefern können, die ja dann auch schon einen guten Systemmix haben. Nicht, dass ich plötzlich, wir haben es vorher im Vorgespräch ja mal kurz angesprochen, weiß nicht, Hunderttausende Euro für die Virenabwehr ausgebe und im BCM, Business Continuity Management, gar nichts habe. So nach dem Motto, das kriegen wir schon hin, habe ich ja im Kopf. Stimmt die Gewichtung halt auch nicht. Ja?
Klar, das BSI oder das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist dafür zuständig, das zu kontrollieren. Glaubst du, das wird auch so in der Form klappen? Weil es muss ja einer bemerken, um es überhaupt sanktionieren zu können. Und es gibt ja auch eine Meldepflicht dahinter. Ich habe gehört, das BSI sucht händeringend oder stockt händeringend Personal auf, weil man sich darauf für wappnen will.
Mit dem signifikant erweiterten Anwendungsbereich des BSI-Gesetzes, also ja nicht mehr eine kritische Infrastruktur, sondern die von uns schon angesprochenen wichtigen und im Deutschen besonders wichtigen Unternehmen, wird man mehr Personal brauchen. Das Personal wird gesucht, das habe ich ja auch gehört. Die Kontrolltätigkeit wird ausgeübt werden. Ob man flächendeckende Kontrollen, stichprobenartig, anlassunabhängig, ich glaube, das kann man statistisch ausrechnen, dass du wahrscheinlich irgendwo mal in 223 Jahren dann dran bist. Der Punkt ist ja immer der, es passiert nichts, solange nichts passiert. Ja, und wenn ich eine dünne Personaldecke habe, dann fokussiere ich mich leuchtturmartig auf die Fälle, die bei mir landen. Und dann muss man ja sehen, wir haben Bußgeldkatalog, wir haben es uns auch angeguckt, bis maximal 10 Millionen Euro oder bei einem Umsatz von über 500.000 Euro, das ist, glaube ich, 1,4% des weltweiten Vorjahresumsatzes, alles lächerlich gegen DSGVO, ja, geschenkt. Aber da ist natürlich was mit dabei und das wird kommen. Das BSI hat jetzt bisher, was ich gut finde in dem Bereich, auch ganz traditionell eher den aufklärenden, beratenden Ansatz verfolgt. Aber wir haben es in den Koalitionsvertragsverhandlungen auch gehört, weniger Dokumentation und Aufsicht, dafür Sanktionen bis zur Pleite. Also habe ich mal in so einem Papier dann zwischendrin gelesen. Das würde dann, wenn das die politische Linie ist, tatsächlich das bedeuten, es passiert nicht viel, solange nichts passiert. Aber vielleicht so ein bisschen wie das italienische Modell, den ich dann greife, weil er an mir nicht mehr vorbeikommt, an dem mache ich allen anderen deutlich, das war's.
Sozusagen ein Exempel statuieren.
Das hast du jetzt formuliert. Ich höre mich nicht widersprechen.
Nur so als Einwand von mir, ob du das auch so siehst. Ich weiß in der Vergangenheit, ich glaube sogar mit Stefan hatte ich mal darüber gesprochen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Es werden nicht nur die Tochterunternehmen rangezogen, also wenn jetzt zum Beispiel ein Tochterunternehmen eines großen Konzerns, sondern es wird nach dem Konzern geguckt. Also das ist, diese Bußgelder sind da nicht ohne. Also das kann böse enden.
Genau, das ist mit dem BSI-Gesetz, wird man nochmal schauen müssen, wie man es dann auslegt, weil wir ja tatsächlich da ein nationales Recht haben. Aber das ist das, was wir bei der DSGVO haben. Der weltweite Vorjahresumsatz des Unternehmensverbundes, wenn man den kartellrechtlichen funktionalen Unternehmensbegriff des EuGH zugrunde legt, dann kann man sagen, ja, es ist der komplette Unternehmensverbund, dessen Gesamtumsatz wird herangezogen. Mag grundsätzlich stimmen, ob das im konkreten Einzelfall dann immer verhältnismäßig ist und ich zwar die große Zahl heranziehe, es dann aber über die Verhältnismäßigkeit dann doch wieder eindampfe, das steht nochmal auf einem anderen Blatt, aber ja, die Dimension, über die man spricht, ist schon eine große.
Jetzt lass uns mal den Blick zum Ende hin ein wenig weiten. Ich weiß, in Österreich ist die NIS-2-Richtlinie auch noch nicht umgesetzt. Bei anderen Ländern bin ich mir nicht sicher, bin aber mal aus deiner Sicht, wenn mal jemand sagen würde, ach, ich will mir mal anschauen, wie das in einem Land umgesetzt wurde und dass ich mal so weiß, was auf mich zukommt, würdest du da sagen, guck mal dahin, da kann man mal sehen, wie das so ablaufen wird? Hast du da schon mal was gesehen?
Ehrlicherweise nicht. Es gibt ja ein paar Länder, die haben schon umgesetzt. Aber es gibt auch Länder, die schon umgesetzt haben und gegen die auch ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet wurde. So nach dem Motto, sie haben es übergut umgesetzt. Ja? Also deswegen, ich sehe da momentan nicht viel. Ich tue mir da echt schwer. Wir rekurrieren ganz Juristen natürlich dann in erster Linie auf die Richtlinie und orientieren uns wirklich an der Richtlinie. Die ist ja schon sehr konkret formuliert. Da kann man vielleicht zum Abschied auch mal noch oder zum Abschluss auch den Kritikpunkt setzen. Mir fehlt ein bisschen das Verständnis, dass wir das nicht auch als EU-Verordnung gemacht haben. Ja, wie viele Unternehmen haben wir, die im Unternehmensverbund oder mit Niederlassungen, mit Teilbereichen über Landesgrenzen hinweg sind. Was wir uns momentan am meisten beschäftigt, ist in den Konstellationen, welches Recht wende ich wie an? Und wenn die Konzernschwester in der Lieferkette der anderen Konzernschwester hängt, aber selbst auch noch verpflichtet ist, erfüllt sie dann unterschiedliche Pflichten nach ungarischem und tschechischem Recht sowie nach deutschem und spanischem Recht? Oder, also, da wäre eine etwas größere Konsolidierung schon besser gewesen, aber im Zweifelsfall wird es heißen, momentan orientieren wir uns nach der Richtlinie. Das vielleicht ganz als kleines Schmankerl am Schluss, das muss man ja mal sehen. Wir haben ja jetzt so ein bisschen, Gesetz ist nicht da, der Hype ist durch, jetzt lehnt man sich mal ein bisschen zurück, chillt. Was man sehen muss ist, wenn das Gesetz in Kraft tritt, am Tag des Inkrafttretens haben alle Pflichten umgesetzt zu sein. Es gibt keine Übergangsfrist mehr. Also man hört mich jetzt gleich mit dem Finger schnippen, deswegen nicht erschrecken. Also es ist wirklich so, das Gesetz tritt in Kraft und zack, die Pflichten haben erfüllt zu sein. Im Regierungsentwurf steht drin, es werden keine weiteren Übergangsfristen mehr vorgesehen. Das heißt, Handlungsbedarf ist da. Nicht zurücklehnen, kommt im Herbst vielleicht oder kommt vielleicht irgendwann, sondern dann knallt es durch, dann ist es da. Und an was orientieren wir uns jetzt? Also in erster Linie mal an der Richtlinie. Ja? Und natürlich bei den Dingen, die so mutmaßlich im BSI-Gesetz drin sind. Aber die Richtlinie ist schon recht handfest. Und in den Maßnahmen, die zu ergreifen sind, sind ja internationale Standards aufgegriffen. Das heißt, wenn ich mal vom Recht weggehe, das fällt mir als Jurist natürlich schwer, und mir die technische Umsetzung anschaue, mit den Experten rede, die dann die technische Umsetzung machen, die sagen, ja, wir greifen auf Standards, auf Normen, technische Normierungen zurück. Es ist, glaube ich, dann, was das Doing, wenn ich mal weiß, das gar nicht mehr so hammerhart. Ja? Aber ich will nicht sagen, dass es kein Geld kostet und nicht so Aufwand ist, aber es ist nicht so schlimm, wie es klingt.
Es wird nicht gefordert, dass man plötzlich Dinge haben muss, die vielleicht noch in dem Experimentalstatus sind oder so, Stand sondern es ist der Stand der Technik. Es ist der Stand der Technik.
Da sind wir wieder bei Stefan Sander. Stand der Technik. Aber ihr habt dann, wir wissen ja aus dem Podcast mit Stefan auch, der Stand der Technik ist ja eigentlich nicht positiv definiert, sondern nur dadurch, dass es noch nicht mehr Stand der Wissenschaft ist, aber sozusagen auch nicht. Hat jetzt schon jeder. Deswegen, Stefan fängt das gut ein, aber in der Praxis ist es natürlich doch ein Moving Target.
Also ich muss da immer mit der Zeit gehen. Ich kann nicht sagen, ich habe das ja vor 10 Jahren mal eingeführt und deswegen ist es immer noch gut.
Permanente, ist ein iterativer Prozess. Du bist ständig dabei, es zu monitoren. PDCA, Plan, Do, Check, Act. Ja, also der klassische PDCA-Zyklus, den wir aus der IT-Sicherheit, aus dem Datenschutz kennen, der treibt dich hier tatsächlich um.
Deswegen zum Abschluss eigentlich, ich glaube, ich weiß, welchen Rat du geben würdest, direkt anfangen und nicht erst noch bis zum Sommer warten. Ich meine, wer die Datenschutzgrundverordnung damals miterlebt hat, wo plötzlich vor Toreschluss ganz viele Rennerei kamen, weil plötzlich Unternehmen noch dies und das und jenes, das wird dann schwierig in der Umsetzung, weil wenn ich das so von Partnern, auch von uns höre, die sagen dann, ja, so kurzfristig geht das dann auch nicht. Also das ist dann nicht in der Woche umgesetzt, alles läuft und alles ist gut. Das ist ein langer Prozess, der da auch begonnen werden muss. Oder wie siehst du das?
Definitiv. Also der Fairness halber muss man sagen, natürlich könnte der Bundesgesetzgeber jetzt noch sagen, wir packen da nochmal 12 Monate Übergangsfrist rein. Anders als bei der DSGVO könnte er. Mhm. Ob das gemacht wird, naja. Ich glaube es ja eher nicht, dann ist genau die Situation die da. Und ich meine, ihr habt auch ganz viele Tools, die kann ich ordern, die kann ich bestellen, aber dann müssen die ja noch organisiert, implementiert und an den Start gebracht werden und auf die Situation angepasst werden. Wollen wir mal schauen, wie viele Berater es im Markt gibt, die kompetent genug sind, um dabei zu unterstützen. Das heißt, das muss man einfach auch sehen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, Software kann ich beliebig duplizieren, also kriege ich da keinen Engpass, sondern wenn ich die Lizenz dann habe und das System nicht eingerichtet bekomme und auch nicht, es ist ja auch nicht so einfach mal Plug and Play, sondern es müssen Prozesse angepasst werden, es müssen Parametrisierungen, es muss getestet werden, es muss ja dann auch wirklich funktionieren. Also da sehe ich dann einen kapazitativen Engpass.
Ebenso als Geschäftsführer. Ich kann ja nicht einen VHS-Kurs flächendeckend, es gibt keinen flächendeckenden VHS-Kurs, der mir sagt, Security-Schulung für Geschäftsführer. Also das ist auch etwas, das muss ich schon, da muss ich ein bisschen langfristiger planen.
Ich muss ja auch nüchtern sagen, auch da bei den Schulungen, ein VHS-Kurs hilft ja nicht. Also ich würde, wenn ich Anspruchsteller vertreten würde, würde mir schon genau anschauen, was für einen Kurs hat der Geschäftsführer gemacht. Mit welchem Inhalt? Wie lang war das? 30 Minuten beim befreundeten Anwalt aus der Nebenstraße. wird ein bisschen schwer. Ich glaube, das genügt nicht. Also das kommt einfach hinzu, dass man auch an dem Punkt schauen muss. Das heißt, wir können, glaube ich, mit dem Punkt schließen, man wird sich jetzt drum kümmern müssen, um das eben auch vernünftig planen, budgetieren und takten zu können. Verpasse ich den Zeitpunkt, habe ich auch eine Haftungsgrundlage.
Vielen Dank an Dr. Jens Eckert von der Kanzlei PITC Legal. Danke, Jens.
Gerne. Hat mich gefreut, ein bisschen was erzählen zu dürfen. Man hört mich ja immer gern reden.
In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Danke. Ciao.
Das war We Talk Security. Der Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.